Nichts zu tun damit. Nichts damit zu tun haben. Damit könnte eigentlich schon fast alles gesagt sein. Damit nichts zu tun haben könnte bedeuten, an einer Situation nicht beteiligt zu sein, vielleicht anwesend, aber nicht involviert zu sein oder gar nicht anwesend, wie bei dem Reissack in China, der umfällt und es nicht weiter die Bohne interessiert. Ebenso wie nicht anwesend und daher nicht wahrgenommen. Vielleicht für wahrgenommen, aber das ist eine andere Geschichte. Der Typ schreit nun schon fast 2 Minuten, seitdem die beiden zusammen in die U-Bahn eingestiegen sind, seine Frau an. Also zumindest eine Frau an. Sie scheinen sich zu kennen. Ob es aber seine Frau ist, er das oder sie das so sieht, weiß ich gar nicht. Und dass sie sich kennen und wie genau, ob intimer oder nicht, steht eigentlich auch auf einem anderen Blatt geschrieben. Es ist der Ton, der Umgangston der beiden, der mir eine Art Vertrautheit, eine gewisse Intimität suggeriert. Was wiederum total irre ist, weil, wenn schon miteinander bekannt, warum dann so ein bodenloser Ton? Andersherum, wären sie die beiden nicht miteinander bekannt, wäre der Ton nicht weniger verrückt. Es ist also der nackte Umgangston, der mich dazu bringt, die beiden als eine Art Einheit zu betrachten, wenn betrachtet wird. Vielen im Abteil scheinen die Augen schon allein vom Hinhören weh zu tun, also schauen sie weg. So gibt es durch die fäkalen Gewehrtrommeln des offensichtlich Aufgebrachten zumindest keine Doppelbelastung für die Anwesenden. Aber ob das weniger schmerzt? 2 haben Ohrstöpsel in den Ohren und das rhythmische Bollern der Musik unterlegt die hasserfüllten Salven des Mannes. Der schaut mir nun in die Augen und ist rhetorisch frei. »Ist was, Alter? Das geht dir nichts an.« »Aber«, denke ich, »doch, es geht mich etwas an.« Das scheint der grobschlächtige Typ mir aus den Augen abzulesen. Er zieht die Augenbrauen hoch, nickt kurz nach oben und rattert staccato-mäßig, »Das geht dich nix an, ey, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß.« Ja, als so etwas würde ich es auch bezeichnen. Zum Glück aber stinkt es nicht auch noch so. »Entschuldigen Sie«, würde ich mich in Höflichkeit üben, die, unterstelle ich jetzt mal, nicht als solche anerkannt würde, »es geht mich sehr wohl etwas an.« Das würde der Einkopfgrößere wohl nicht allzu oft hören. »Willst du auf die Backen, Alter, oder was? Hast du einen Arsch auf? Was steckst du dich hier in fremde Angelegenheiten?« Ich weiß, er will eigentlich keine Antwort. Ich drücke meine Tasche etwas fester an mich heran und würde sagen, »da Sie Ihre Informationen an die junge Dame so frei vor uns allen mitteilen und ich jedes einzelne Wort mehr als verständlich höre, geht es mich, wie ich finde, doch etwas an. Sie«, hier würde er mich unterbrechen, »du«, stünde dabei auf, um direkt einen Schritt auf mich zuzumachen. Die junge Frau aber hielte ihn freundlicherweise am Bein zurück und würde, mir dabei verächtlich ins Gesicht schauend, sagen, »Alter, hast du eine Schraube locker oder was? Mach meinen Freund nicht an. Was geht denn dich das an? Komm, Hauke, lass den Spinner.« Sie würde ihn wieder neben sich auf den Sitz ziehen, demonstrativ ihren Arm über seine Beine legen, vielleicht nur, um ihn oder mich zu schützen. Aber wer weiß schon, was in so Leuten vor sich geht. Die U-Bahn hält, die beiden stehen auf. Sie schaut auf den Boden, eher verächtlich durchs Abteil. Dann sind sie draußen. Ich spüre, dass er mich von draußen noch einmal durch das Fenster grimmig anschaut und den Kopf dabei so, »nächstes Mal bist du dran«, nach oben zieht. Das Signal ertönt und die Türen schließen, die Bahn fährt wieder an. In sich entfernter Sicherheit bewegen sich plötzlich wieder Köpfe im Abteil. Die ältere Frau neben mir schaut mich an und schüttelt den Kopf. »Also sowas aber auch!« Reflexartig und nicht wirklich in der Gefahr, körperlich malträtiert werden zu können, unterbinde ich den Vortrag über schlecht erzogenes Pack. »Nein, bitte nicht. Sagen Sie nichts, werte Dame. Warum haben Sie eben nichts gesagt? Eben hatten Sie eine wundervolle Möglichkeit, Ihrer Meinung eine Stimme zu verleihen.« Ich schaue dabei im Abteil umher. Die anderen Köpfe sind wieder wundersam beschäftigt, einige mit Kopfschütteln, andere mit Dingen, die draußen vorbeirauschen oder in einer Zeitung auf Handys oder iPods zu lesen oder zu tippen sind. 2 wippen immer noch zu irgendwas mit dem Kopf. Die Frau dreht sich beleidigt zum Fenster. »Mist, was, wenn das nächste Woche in Neukölln passiert?« Wenn das in Neukölln passiert, in Berlin. Nächste Woche spielen wir da mit der Band in Neukölln. Als die Anfrage kam und ich bei der Probe die Band gefragt hatte, war die erste sehr spontane Antwort: Neukölln? Da gibt's doch nur auf die Fresse. Was sollen wir denn in Neukölln? War ernst gemeint. Oder auch nicht. Wir stellten uns vor, nachdem wir tagsüber aus Hamburg im Ghetto-Land ankommen würden, alles grau natürlich, und die Instrumente in den Laden, den wir nicht kannten, schleppen würden, abends zum Gig merkwürdigem Publikum, der größte Teil Cappies ins Gesicht gezogen und die Hände in den Taschen, gegenüberstehen würden und danach, nach einem nüchternen Konzert, die Instrumente wieder ins Auto räumen würden, um schließlich zu fünft, einsam und verlassen, zu fünft im Berliner Ghetto-Land auf den großen, dunklen Straßen schön die Fresse poliert zu bekommen. Das Einzige, was uns daran hinderte, nicht zuzusagen, war, dass wir immer schon mal in Berlin spielen wollten, in der Hauptstadt. Und das war irgendwie die große Chance. Die große Chance, aber eben auch mit Gefahren besetzt, weiß man ja, aber was machen? Wir bastelten für alle Fälle noch schnell eine uns überzeugende Strophe zur Begrüßung des Publikums zusammen und ließen uns auf das Abenteuer Berlin-Neukölln ein. Auf einer Pappe, die wir zu Beginn hochhalten wollten, würde Folgendes stehen: Lass Sarah ziehen. Lass Sarah ziehen. Wohin auch immer. Nur nicht in mein Wohnzimmer.